Was wären wir ohne Technik? Und das finde ich mal spannend bei Jesus, weil der war ohne Technik unterwegs und das funktionierte wunderbar. Der hat gepredigt zu 10.000 Leuten bei der Speisung der 5.000. Und wir brauchen Technik, damit ihr uns versteht. Schön, guten Morgen. Mein Name ist Ralf und ich erzähle euch ein ganz klein bisschen was von dem und dann hole ich meine Frau noch dazu, die erzählt ein bisschen was von sich. Als meine Bundeswehrzeit fertig war, ich war Berufsoffizier bei der Luftwaffe. Ich brauchte immer einen Flugplatz, weil ich habe Flugzeuge sortiert. Und als ich fertig war, ging als erstes meine Ehe kaputt. Und ich dachte, okay, Gott, das ist jetzt nicht richtig. Und als zweites sagte Gott, jetzt geh vorwärts in mein Reich. Inzwischen sei das alles vergeben, nur dass ihr das nicht da jetzt denkt, da ist noch irgendwas. Nein, das ist überhaupt nicht. Aber ihr solltet das ein bisschen Hintergrund wissen. Also, er hat mich als erstes in die Mission nach Indien geschickt. In Indien habe ich meine Bibelschulausbildung bei der Derek-Prince-Ministrie gehabt, in Indien, in Südindien, das ist schön warm. Und da sind die Dinge, die heute Teil von unserem Dienst geworden sind, etwas völlig Normales gewesen. Leute wurden freigesetzt, Leute wurden geheilt, wir haben gebetet, wir haben gesehen und Menschen wurden zu Jesus geführt. Und dann kam ich zurück und sagte, Jesus, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Aber er ist da. Ich war also geschieden und ich dachte mir, ich kriege das nicht hin. Ich gehe jetzt allein mit Jesus unterwegs, bin unterwegs und ich wollte auch nicht wieder heiraten. Jetzt kommt meine Frau Sigrid ins Leben. Kommen wir nach vorne. Wir haben uns auf den Straßen kennengelernt und wir stellten fest, wir haben die gleiche Grundlage, aber wir wollten nicht heiraten. Jetzt darfst du von dir erzählen.
Ja, ich bin jetzt auch schon etliche Jahre hier wieder im Norden, komme ursprünglich aus Jeven und war mit meinem ersten Mann, der vor 16 Jahren gestorben ist, 30 Jahre in Altenau. Wir haben ein christliches Freizeitheim geleitet, also er eigentlich und ich habe ihn unterstützt, weil wir eben auch noch vier Söhne hatten und ich in erster Linie dafür zuständig war. Und ja, nach seinem Tod bin ich dann wieder hier in die Region gekommen, von erst in Brinkum, dann seit 7, fast 8 Jahren jetzt in Bremen-Walle, da hat Gott mich hingeführt. Und in dieser Zeit in Bremen wurde hier vor 11 Jahren am 1. Februar das Gebetshaus, also ein kleiner Gebetsraum in der Neustadt bei Familie Richter, angefangen und ich durfte von Anfang an dabei sein. Und ich war auch nach dieser ganzen Zeit, ich war so hungrig nach mehr. Und von daher war das für mich eine gute Sache. Gleichzeitig habe ich dann auch durch Johannes Müller dann Straßenevangelisation kennengelernt. Und durch Gebetshaus und Straßenevangelisation haben wir uns kennengelernt. Und Gott hat dann irgendwann gesagt, so, ich will, dass ihr heiratet. War uns dann klar.
Das ist, wenn du wirklich unterwegs bist und 10 Jahre lang allein unterwegs bist und dann hörst du Gott und sagst, ich will, dass ihr heiratet, den Auftrag, den ich für euch habe, könnt ihr nur zusammen machen, dann denkst du, das bin ich jetzt, habe ich jetzt richtig gehört. Aber Gott hat bestätigt und auch heute ist ein Teil dessen oder das, was wir eigentlich machen in den vielen Diensten, in vielen Gemeinden in Norddeutschland, wenn wir unterwegs sind. Das geht nur zusammen. Und das geht nur in Ergänzung. Und manchmal, und das, wir dachten, wenn wir heiraten, wir wissen ja, wie es geht. Ne? Wir hatten da so kleine Herausforderungen, wo wir dachten, haben wir doch schon gelernt, warum klappt das nicht? Also Gott ist gut. Er hat uns als größtes Geschenk, glaube ich, Vergebung gegeben und lerne den anderen stehen zu lassen, wie er ist. Weil Gott formt ihn. Ich kriege sie nicht verändert, sie kriegt mich nicht verändert. Und irgendwann in dieser Zeit haben wir das akzeptiert, sagt, okay, gut, wir wissen ja das aus den vielen Schulungen, wo wir auch unterwegs waren schon. Wir wissen, das stimmt. Also jetzt leben wir es auch. Und seitdem klappt es gut. Schön. Danke erstmal. So. Zu dem Bild. Guckt euch das Bild nochmal genau an. Da steht etwas drin. Entdeckungsreise ins Leben. Als Jesus beim letzten Abendmahl mit ihnen zusammen, mit den Jüngern zusammensaß, das könnt ihr in Johannes 3 nachlesen, ich glaube, der Vers 4 ist es, da sagt er ihnen: Ich freue mich so sehr, dass ich das mit euch machen kann. Und wenn ihr mich dann wieder seht, dann werdet auch ihr leben, weil ich lebe. Und wenn du so eine Aussage hörst, denkst du, ich lebe doch. Wieso sagt er mir, ich werde dann leben, weil er lebt? Verstehe ich nicht. Wir haben heute eine Bibel. Wir können weiterlesen, was 3 Tage später stattfand. Und deswegen verstehen wir es. Und wir haben Filter. Du hast Filter. Du kannst sagen, nee, ich habe keine. Also ich weiß, du hast welche, ich habe auch welche. Ich würde mir wünschen, weniger zu haben. Mit der Zeit werden es auch weniger. Das ist das Gute daran. Und jetzt hoffe ich, dass die Technik funktioniert. Dann kommt nämlich das nächste Bild. Ja. Unterwegs zu sein in Christus bedeutet, etwas für die Ewigkeit hinterlassen zu haben. Jeder von euch, der in Christus ist, Jesus eingeladen hat in sein Leben, verändert die Welt. Das musst du wissen. Du denkst manchmal vielleicht, ich doch nicht. Oder du hörst manchen Dingen zu, sagst, also vielleicht der andere. Also nee, was denkst du denn, wer du bist? Aber die Wahrheit ist, du veränderst. Und diese Frage, die Satan uns immer wieder in unseren Kopf reinhaut, ist, auch auf den Straßen, wenn wir den Leuten von Jesus erzählen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und dann denkst du, was sage ich denn jetzt? Wer bin ich denn? Was denke ich eigentlich? Okay, gut. Also, ich lasse mal andere beantworten. Und ich gucke mal, dass ich das wieder zurückkriege, weil das ist falsch. So. Also, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich habe mal Sultan.
Also, was denke ich, wer ich bin? Guten Morgen. Also, ihr kennt mich ja eigentlich, beziehungsweise auch mein Zeugnis, und wie ich jetzt vorgelebt habe. Ich bin ja aufgewachsen in einer Familie, völlig ungeliebt. Ich kannte das Wort bedingungslose Liebe bei meinen Eltern gar nicht. Und ich bin eine neue Kreatur, würde ich sagen. Ich bin wirklich neu in Christus. Ich bin jetzt geliebt. Ich bin jetzt angenommen. Ich werde mich nicht irgendwie danach richten anhand dessen, was ich mache, sondern anhand dessen, was Jesus für mich gemacht hat. Und ich weiß, dass ich frei bin in ihm. Ich weiß, dass ich die Kraft habe, dass ich die Fülle von Christus habe in mir. Und damit implementiert sich das ja irgendwie daran, dass du wirklich kraftvoll bist, dass du das Salz der Erde bist, das Licht bist. Und das alles kann ich nach und nach auch irgendwie wirklich auch schmecken in meinem Leben. Vorher hatte ich überhaupt gar keine Ruhe. Jetzt habe ich den Frieden von Christus in mir. Das ist eigentlich so eines der wichtigsten Aspekte in meinem Leben, weil ich das Wort Frieden gar nicht kannte. Weil in meinem Elternhaus jeden Tag nur Streit gab, jeden Tag Unfrieden, jeden Tag Hass. Wir haben uns eigentlich alle nur noch gehasst in der Familie. Und jetzt darf ich auch lernen, die Menschen wirklich mehr und mehr auch lieben zu dürfen. Und das alles auch nicht mal aus meiner Kraft heraus, was sehr anstrengend ist, sondern wirklich Jesus Christus, der in mir lebt.
Danke. Danke dir. Ich möchte meine Frau auch nochmal ganz bewusst dazu fragen, was denkst du eigentlich, wer du bist?
Ja, ich kann das schon auch so nachvollziehen, was Sultan gerade gesagt hat. Mein Leben war allerdings ganz anders. Ich bin von klein auf in einer Familie groß geworden, wo Jesus Christus eine Rolle gespielt hat und wo ich schon als kleines Kind wusste, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt. Und trotzdem hat sich bei mir im Laufe des Lebens da auch in dieser Kindschaft Gottes ganz viel verändert, weil ich habe eigentlich, ich wusste, ich bin Kind Gottes, aber ich habe Gott in dem, wie er ist, begrenzt. Ich habe erst im Laufe meines Lebens und in den letzten Jahren noch sehr viel schneller, intensiver Gott kennengelernt, dass er viel mehr ist und auch in mir viel mehr tun kann, als ich überhaupt von mir selber glaube. Und das klingt dann immer auch ganz schnell so arrogant, wenn ich zum Beispiel das von mir sage, ich bin eine Königstochter, ich trage eine Krone, ich bin wertvoll, ich bin geliebt über alles von dem höchsten Gott. Und wenn wir so etwas aussprechen, sprechen, wie Ralf auch schon sagte, das klingt erstmal arrogant, aber es ist die Wahrheit. Und das musste ich wirklich im Glauben für mich persönlich annehmen. Und das konnte ich, oder ja, ich bin noch nicht am Ende, also da ist noch viel Luft nach oben, aber ich habe da schon viel zu gelernt.
Danke dir. Also was wäre deine Antwort gewesen, wenn ich dich so gefragt hätte, wenn du auf der Straße gefragt wirst oder wenn du kühn vielleicht von Jesus erzählst, was wäre deine Antwort gewesen? Denk mal drüber nach. Wir gehen jetzt in den Leitfaden rein und schauen, was glaubst du eigentlich? Was glaubst du? Was ist die Grundlage deines Glaubens, da wo du heute bist? Und wir wandern, ja, das war ja vorhin, habe ich das ja gesagt, ich hoffe, das kann man da lesen. Genau, mögliche Glaubenslügen oder Hinderungsgründe, Durchbruchsblocker nennen wir die. Und dann ist das so zum Beispiel, ich bin nur realistisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder warte doch erstmal ab, da steht da noch, lass uns nicht voreilig sein. Ich möchte nicht wieder enttäuscht werden. Das habe ich so häufig gehört bei Menschen, die für Krankheiten gebetet haben und nichts gesehen haben. Was kann ich schon ausrichten? Ich bin nur bescheiden. Ist halt nicht schlimm. Ich lasse die anderen ran. Die können das sowieso besser. Wenn wir die einzelnen Dinge mit etwas Leben füllen, dann hilft es dir vielleicht, etwas mehr zu verstehen, was dahinter steckt. Es sind die Masken, die Satan vor dich hält, wenn du in den Spiegel guckst und fragst, wie bin ich denn, Jesus? Und du schaust dich durch diese Masken an. Und es geht darum, das ist deine Verantwortung, das kann ich nicht für dich tun, das kann Rosi nicht für dich tun, sie wegzunehmen. Und eine dieser Masken ist, eine logische Begrenzung ist eine Schlussfolgerung, die für den natürlichen Geist Sinn macht, aber dem widerspricht, was Gott sagt. Ich bin nur realistisch. Der nächste Punkt. Warte doch erstmal ab. Wenn wir unser Denken auf das reduzieren, was wir messen oder vorhersagen können, verringern wir unsere Fähigkeit zum Durchbruch. Manchmal, das ist auch mal das Schöne, nennen wir das, was wir Weisheit nennen, einfach die Übereinstimmung mit dem, was wir sehen können oder erwarten. Manchmal sagen wir, wir sind doch weise, aber wir blockieren uns. Der dritte Punkt. Ich möchte nicht wieder enttäuscht werden. Das kennt ihr. Das kennt jeder von euch, das kenne ich auch. Wir nutzen die Ergebnisse von gestern, um die Möglichkeiten von morgen vorherzusagen. Aber Gott ist nicht durch unsere Geschichte eingeschränkt. Die Vergangenheit hat nicht die Macht zu blockieren, aber die Schlussfolgerung, die auf der Vergangenheit beruht, schon. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit drin bleibst, wenn du sagst, oh, das hat da nicht funktioniert, ich habe da nichts gesehen, dann hast du keine Chance, rauszugehen. Wir haben auf einer Konferenz ein Bild, das kriege ich jetzt gerade so rein, finde ich mal nett, wie Gott dann so zwischendrin unterbricht. Es waren Leute da, die haben gesagt oder gelehrt, die Hebräer, die Juden, für die ist der Himmel so weit von ihnen entfernt. Und dann hat sie die Aufforderung gemacht während des Lobpreises, mach doch mal einen Schritt nach vorne, geh doch mal rein. Das war spannend. Ich habe sowas vorher noch nicht gesehen gehabt. Ich habe Farben gesehen, ich habe Blumen gesehen, ich bin geflogen, Jesus war da. Das ist das, wo wir hingehören. Du bist Himmelsbürger. Aber kommen wir gleich noch zu. Also deine Vergangenheit, deine Erwartung, das, was du bisher gesehen hast, hindert dich, der zu sein, der du bist. Nicht ich sage das, wichtig. Die Bibel sagt das. Was kann ich schon ausrichten? Das ist so die Urlüge, die Satan den Menschen bringt. Eva hat das schon gebracht. Sollte Gott gesagt haben. Also immer wenn du hörst, sollte Gott gesagt haben, musst du wissen, Das ist nicht von Gott. Weil Gott hat gesagt. Und Hoffnung ist nicht naiv. Sie ist mutig. Wenn du in einer Zeit, in der wir gerade drin sind und noch vielleicht weiter reingehen werden, wenn du keine Hoffnung hast und nicht mutig dazu stehst, gehst du unter. Du kannst sagen, ja, ich bin wiedergeboren, ich komme ins Himmelreich, aber du gehst unter. Du brauchst diese Hoffnung, die dich trägt. Und die Hoffnung, es ist mutig. Sie wagt es, wieder zu glauben. Sie wagt es, wieder zu erwarten. Und wenn die Hoffnung nach Enttäuschung und wenn wir Hoffnung nach Enttäuschung wählen, erklären wir, dass die Erfahrung nicht das letzte Wort hat, aber Gott schon. Und das ist so kostbar. Durch die Katastrophen in meiner Ehe, wo ich in Scheidung reingekommen bin, hätte ich jetzt sagen können, ich kriege das ja auch wieder nicht hin. Also höre ich auf, gebe ich auf. Nein, kämpfen durch. Und das habe ich damals noch nicht verstanden gehabt. Aber heute weiß ich's. Es ist nicht schlimm, wenn du fällst. Das stört Jesus überhaupt nicht. Nur wenn du liegen bleibst, dann sagt er, ey, komm, steh auf. Steh auf, wir gehen zusammen weiter. Lern draus. Er sagt niemals, geh und ich gucke zu, wie du wieder fällst. Sondern es ist immer der, der barmherzig ist, der dich in sich hineingezogen hat und der dir sagt, komm, steh auf, lern davon. Und wir gehen zusammen weiter, Hand in Hand. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die starke rechte Hand Gottes uns leitet? Jetzt ist die Frage, wo ist die starke rechte Hand Gottes? Hier. Weil er lebt doch in mir. Also mache ich die Hand zu und gehe mit ihm durch. Ist so einfach. Ein Kind kriegt es hin. Wir nun manchmal nicht. Weil wir so kompliziert sind. Weil wir es nicht glauben, dass wir einen Gott haben, einen Vater haben im Himmel, der uns so sehr liebt, dass er so einfach macht, wie es möglich sein kann. Und das andere, ich lasse andere vor. Das ist so ein Spruch, wo versucht wird, oh, ich bin ja demütig. Oh, nee, die anderen können das besser. Also Rosi kann besser predigen. Oder Sigrid kann das viel besser singen oder was auch immer. Oder du, aber ich doch nicht. Und wahre Demut, und das musste ich tatsächlich lernen, und ich bin dankbar, dass ich es gelernt habe in den Ausbildungen in Indien, bedeutet, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet, in Übereinstimmung mit dem zu denken, was Gott sagt. Das ist Demut. Demut ist, du sagst, meine Bibel ist Gottes Wort und sie ist Wahrheit. Und ich nehme Gottes Wort wörtlich. Und das wird herausfordernd, weil es ist Wahrheit. Aber es ist gut. Weil Wahrheit macht dich frei. Nichts anderes macht dich frei. Nur Wahrheit macht dich frei. Also nochmal zurück zu dem netten Bild. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oder unten drunter, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und jetzt geht es darum zu schauen, wie kann ich die Wahrheit dahin platzieren in die Dinge, die ich vorher geglaubt habe oder denen ich vertraut habe. Weil Glauben und Vertrauen ist im Hebräischen ein Wort. Der Wortstamm ist identisch und du kannst je nach Übersetzung kannst du gucken, manche sind falsch oder unglücklich übersetzt, weil da steht Glaube, wo du eigentlich Vertrauen in den Wortsatz reintun müsstest. Und manchmal ist es hilfreich, mehrere Bibeln zu vergleichen, um da zu schauen. Und wir gehen aber in den nächsten Punkt rein. So. Wer du bist in Christus, das sagt das Wort Gottes, nicht Ralf, weil ich lerne genauso wie du. Und als erstes ist es wichtig zu verstehen, wer Jesus ist und was er gesagt hat. Also Jesus, wisst ihr, ist Gottes Sohn. Er kam auf diese Erde, er ist gestorben wegen der Trennung der Menschen zu Gott, damit die Trennung wiederhergestellt werden kann. Am Kreuz ist er gestorben, er wurde begraben. Aber am dritten Tag ist er auferstanden und ist aufgefahren in den Himmel. Das haben wir vorhin gesungen. Wir krönen ihn, er ist im Thron. Wo bist du? wo bist du? Er gibt dir einen Auftrag. Er gibt dir einen Auftrag und in diesem Auftrag ist drin ein Wort, das heißt Ekiro aus dem Griechischen. Das ist Übersetzung Auferstehungskraft. Wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Bibelvers. Kommt 141 Mal in der Bibel vor. Und überall, wo dieses Wort auftaucht, Ekiro, geht es um Auferstehungskraft. Also wenn Jesus sagt, geh hin, dann sagt er, geh nicht aus dir selbst raus, sondern geh in Auferstehungskraft. Geh in der Kraft dessen, der in dir ist. Nicht in deiner eigenen, sondern geh in der Auferstehungskraft. Wenn du Auferstehungskraft nimmst und versuchst dir das nur ansatzweise vorzustellen, wie in mir ist Auferstehungskraft. Aber wo ist das Problem mit den ganzen Dingen um mich herum? Dann kommt Freude. In mir ist Auferstehungskraft. Ich lebe. Jetzt schon. Ewig. Weißt du das? Definition von ewigem Leben ist beschrieben in Johannes 17, Vers 3. Habe ich gelernt, glaube ich, vor 15 Jahren. Obwohl ich schon 32 Jahre mit Jesus unterwegs bin oder stolper hinter mir. Da steht drin, ewiges Leben als Definition, ewiges Leben ist, dass sie dich, den Vater und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Das heißt, aufgenommen haben, in die Beziehung reingekommen sind. Das heißt, sobald du neu geboren wirst, lebst du ewig. Deine Hülle stirbt, tut mir leid. Deine auch, meine auch. Aber das, was dich ausmacht, ist jetzt schon ewig. Jetzt schon kostbar. Jetzt schon einzigartig. Jetzt schon mit aller Autorität ausgestattet. Nicht ein bisschen, nicht so viel. Nicht wieder die Lüge glauben. Also bei dir vielleicht, aber bei mir nicht. Du hast alles. Die Bibel sagt, du hast alles. Und jetzt schickt er dich los in dieser Auferstehungskraft und sagt, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern, zu Nachfolgern. Also geht raus. Ihr müsst nicht alle das machen, was wir machen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du Jesus bekennst, deinem Nachbarn, in deiner Familie, in Lidl in der Schlange. Sagst, ey, weißt du, dass Jesus dich liebt? Dann sagen die vielleicht, was denkst denn du, wer du bist? Er sagt, ich bin ein Königskind. Ich lebe ewig. Möchtest du das auch haben? Also die Herausforderung, die da drin ist, ist, wie ein Kind dürfen wir sein. Die Bibel sagt, wir sind Kinder des höchsten Gottes. Wir sind Kinder, weil er uns so gewollt hat. Und ich habe ein paar von den Stellen markiert in Gelb. Da steht nämlich drin, manchen Übersetzungen, mir ist gegeben alle Macht. Das ist zu wenig. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität. Und hier musst du wissen, Satan hat eine gewisse Macht, aber keine Autorität. Das ist ein Unterschied. Du als Kind Gottes hast die Autorität, im Namen Jesus Christus zu sprechen und Dunkelheit hat zu fliehen, sich zu beugen. Im Befreiungsdienst ist es absolut notwendig, sowas zu verstehen, dass die Viecher, die versuchen, Menschen immer noch zu knechten aus, manchmal aus Dingen, die aus Altlasten herkommen oder die sie nicht verstanden haben oder wo sie selbst irgendwas geöffnet haben, sehr klar zu sagen, in Jesu Namen hast du zu gehen. Jetzt. Und sie müssen gehen. Sie müssen gehen. Nicht, weil wir das machen. Wir haben nichts. Ich habe nichts. Ich habe den Namen Jesus Christus. Ich habe Christus in mir. Ich bin Gefäß, bist du auch. Und er fließt durch mich und durch dich durch. Wenn du das willst. Hier ist deine Seele. Deine Seele ist ein Ventil. Deine Seele ist die Option, zu sagen, nee, will ich nicht. Großes Risiko. Könnte daneben gehen. Oh, gefährlich. Nachher hüpft er auf mich. Nein, geht nicht. Der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ein Kind Gottes, eins, reicht aus, um die gesamte Dunkelheit in Schach zu halten. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das steht. Er hat die Dunkelheit, er hat Satan öffentlich zur Schau gestellt. Er hat ihn entkleidet. Das heißt, er ist wie ein, ich weiß nicht, ob Ben Hur kennt, so einen Film, wo dann der einzieht als Triumphat, mit was er gerade gesiegt hat. Hinten dran hängen alle seine Leute, die er besiegt hat. Manche sind nackt, manche werden ihm hinterhergeschliffen. So müsst ihr euch das vorstellen. Ihr seid auf dem Siegerwagen. Ihr steht mit Jesus auf dem Siegerwagen drauf. Wenn ihr runtergeht, dann wird es kritisch. Bleib da drauf, auf dem Siegerwagen. Da ist dein Platz, in Christus. In Christus. Es gibt noch eine zweite Stelle, die ist noch ein bisschen herausfordernder. Und da gehen wir gleich in den gelben Text rein. Macht er jetzt nicht. Gucken. Doch, macht er jetzt schon. Da ist nochmal die Herausforderung drin, was Jesus, der Sohn Gottes, dir sagt. Also eigentlich sagt er nicht, kannst du vielleicht bitte mithelfen, dass das Reich Gottes gebaut wird? Oder hast du vielleicht eine Chance? Also könntest du vielleicht, Entschuldigung, vom Sofa aufstehen, wir wollen zusammen gehen, wir müssen ein paar retten, da draußen ist Chaos, die müssen gerettet werden. Kommst du mit? Das macht er nicht. Es gibt tatsächlich einen Befehl. Als Soldat, als Offizier weiß ich, was das bedeutet, einen Befehl zu geben oder einen zu empfangen. Ich bin verantwortlich für das, was das Ergebnis ist, gegenüber dem, der den Befehl gegeben hat. Aber er ist der, in dem Fall bei Jesus, der Durchführende. Das ist der Unterschied gegenüber der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr sagt mir mein Vorgesetzter, dein Auftrag ist, da hinten diese Festung einzunehmen. Dein Problem, wie du es machst. Und meine Aufgabe ist jetzt, kreativ zu sein, mit den Leuten, die dabei sind, so zu handeln, dass von meinen Leuten keiner umkommt, aber die Festung eingenommen wird. Bei Jesus ist es ein bisschen anders. Er sagt, ich werde durch dich kämpfen, ich werde durch dich einnehmen, aber ich brauche deine Füße, dass du da hingehst, ich brauche deinen Mund, dass du sprichst und ich brauche vielleicht deine Hand, damit du eine Hand auflegst. Aber mehr brauche ich nicht. Aber das ist das, was ich brauche, dich. Jesus hat, beziehungsweise nicht Jesus, am Anfang der Bibel steht drin, dass die Menschen, als Adam geschaffen worden ist, die Herrschaft bekommen hat über alle Bereiche der Erde, außer über den anderen Menschen, nämlich die Eva, die danach gezeugt worden ist, beziehungsweise aus ihm herausgenommen worden ist. Er hatte einen Herrschaftsauftrag auf der Erde. Und das Kuriose, ich formuliere es mal so, ist, dass Gott diesen Herrschaftsauftrag uns niemals weggenommen hat, sondern durch Jesus neu etabliert hat in seiner Gemeinde, die herrschen soll auf dieser Welt, aber nicht über Menschen, sondern gegen das, was Satan versucht zu zerstören. Jesus ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören und unsere Aufgabe ist, die Werke Satans zu zerstören, den Himmel zu füllen und die Hölle zu plündern. Und dann steht da immer wieder, sie werden, sie werden, sie werden. Das heißt aber, du musst es tun. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Sie werden Dämonen austreiben. Sie werden in anderen Sprachen sprechen. Sie werden es tun. Und ihr müsst, du musst lernen, ich musste lernen, Bibel wörtlich zu nehmen. Das ist herausfordernd, das weiß ich. Aber die Frage von in diesen ganzen Prozessen ist, bist du zufrieden mit dem, was du zurzeit siehst, oder willst du mehr? Meine Frau sagt mehr, ich auch, mehr. Noch einer mehr. Ja, mehr. Aber dahin, genau, alles. Alles und alles bekomme ich, indem ich in die Beziehung reingehe zu dem, der alles ist, weil er alles hat. Und damit auch gleichzeitig in die Abhängigkeit gehe. Der Vers, wo diese Auferweckungskraft in besonderer Weise drin beschrieben ist, ist Römer 8,11. Und der Geist dessen, also der Heilige Geist, der Jesus aus dem Toten Auferstehungskraft aufgeweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, Gott selber, auch euch sterblichen Leibern Leben geben durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dieses Wort Ekero bedeutet Auferstehungskraft. Wenn du Gottes Geist in dir drin hast, hast du Auferstehungskraft. Ihr kennt alle Schmetterlinge. Ihr kennt Raupen. dass das, was bisher wirklich noch keiner, also kein Wissenschaftler wirklich versteht, ist, wie funktioniert das? Eine Raupe, die Schmetterling werden will, soll, von dem Gen her, wird geboren und frisst. Ja? Also Unmengen an Zeug weg. Und dann irgendwann ist fertig und verpuppt sich. Und dann geschieht in dem Inneren dieses Konkon etwas sehr Erstaunliches. Nämlich die Raupe löst sich komplett auf. Ist nur noch Flüssigkeit drin. Also überhaupt kein Zusammenhang mehr zu dem, was daraus entstehen kann. Wissenschaftler haben hier wieder versucht, was machen wir denn? Machen wir mal auf? Kaputt. Tot. Das ist so ähnlich, wenn wir versuchen, auf den Straßen Leute zu Jesus zu führen, die noch nicht reif sind. Dann ziehen wir an ihnen rum, damit er endlich... Nee, falsch. Gott bereitet sie vor. Das ist viel einfacher. Wir dürfen pflücken, die reif sind. Also da drin ist Suppe. Und aus dieser Suppe heraus entsteht nach und nach ein Schmetterling. Und dann muss dieser Schmetterling sich durch die Hülle kämpfen. Wenn er das nicht macht, kann er nicht fliegen. Wenn du wieder versuchst, jemandem zu helfen, da, dann ist die Flüssigkeit, die in den Flügeln noch ist, nicht rausgepresst und er kann nicht fliegen. Dann muss er sich trocknen. Aber dann ist er einzigartig. Er ist wunderschön. Er ist geschaffen und es gibt keinen Schmetterling auf dieser Erde, der exakt identisch ist. Gibt es nicht. Das ist das Gleiche mit dir. Du bist einzigartig geschaffen. Du bist es. Nicht, weil ich es sage, weil Gott es sagt, weil du es nachlesen kannst, weil du sagen kannst, ja, stell mich drauf, steht da, will ich. Erfordert eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, das ist die Herausforderung, die du hast, die ich habe, erfordert dich täglich heraus, diese Entscheidung. Römer 8, 14 bis 17 steht nochmal drin, dass alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, also lernen aus dem, was sie sehen, aus dem, was ihre Vernunft sagt, aus dem, was der Nachbar spricht, aus dem keine Ahnung was, lernen, in Gottes Wort reinzugehen und zu gucken, was sagt mir Gottes Geist, was in der Beziehung mit Jesus, im Lesen des Wortes, im Reden mit ihm, entsteht Beziehung und kommt Identität rein. Und die sagen, alles sind Söhne Gottes. Also tut mir leid, dass ihr Mädels, ihr seid halt auch Söhne, dafür bin ich aber auch Braut. Also von daher, das ist hebräische Sprache so, aber es ist okay. Also ihr seid Söhne Gottes. Und durch die Sohnschaft, die ihr empfangen habt, seid ihr als Kinder da und ihr seid Erben Gottes. Und nochmal das Erbe Gottes. Das Erbe Gottes hat Jesus Christus am Kreuz erwirkt, 2000 Jahre her. Feiern wir zu Ostern. Das Erbe Gottes, was Christus am Kreuz erwirkt hat, ist Heilung, Vergebung, alle Flüche gebrochen, ewiges Leben. Das ist das Erbe, das gehört dir. Parallel dazu, da kommen wir gleich noch zu mit den Schriftstellen, die unten drunter sind, gucken wir uns noch ein paar an. Und dann gucke ich, dass ich in die Zielgerade reinkomme. Du bist nicht mehr von der Welt. Du lebst im Himmel. Weil Jesus, das ist ganz logisch. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, das ist der dritte, das ist ziemlich weit weg, und sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes des Vaters. Und im Epheserbrief steht drin, wir sind versetzt mit Christus in himmlische Sphären und wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Jetzt denkst du, was mache ich denn hier unten? Ich weiß, es ist herausfordernd. Aber die Wahrheit ist, du bist hier unten in Christus, der alles durchdringt. Lass mal schauen, was da jetzt noch steht. Also wir haben jetzt Johannes, der sagt, 17, 24, da betet Johannes, dass die, die nach den Jüngern kommen, genau das Gleiche erleben wie er auch. Er will, dass die da sind, wo er auch ist, nämlich im Himmel. Die zweite Stelle aus Galater, es gibt zwei Stellen da, einmal 3, 29 und 4, 7, die könnt ihr gerne auch nachlesen. Und wenn ihr zu Christus gehört, wenn ihr in ihm seid, wichtiger Punkt, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und geistliche Erben gemäß Gottes Verheißung. So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann bist du auch Erbe durch Gott. Deine Sohnschaft verändert alles. Der entscheidende Punkt ist, dass du dir dessen bewusst bist. Epheser 1, 3 und 1, 11, also Epheser die ersten beiden Kapitel und Kolosser die erste Kapitel, sagt unwahrscheinlich viel darüber aus, wo du bist und wer du bist. Also wenn du nicht weißt, was du tun sollst, lies diese beiden Kapitel. Und empfang Wahrheit. Gepriesen und lobenswert sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Region gesegnet hat. Da steht nicht wird, da steht hat. Hat heißt jetzt. In ihm haben auch wir ein Erbe empfangen, eine Bestimmung. Wir wurden von Gott als seine beansprucht, da wir vorherbestimmt, auserwählt, im Voraus bestimmt wurden, nach dem Vorsatz dessen, der alles in Übereinstimmung mit dem Ratschluss und Plan seines Willens wirkt. Es geht um Gott, Vater. Er hat dich herausgerufen, er hat dich herausgeholt. Deine Entscheidung war, ich will es. Aber alles andere hat Jesus gemacht, alles andere hat Gott, Vater selber gemacht. Und die letzte Stelle da noch aus Hebräer 6, damit ihr nicht geistlich träge werdet, also auf dem Sofa sitzen bleibt, sondern stattdessen denen nacheifert, die durch den Glauben sich mit absolutem Vertrauen auf Gott und seine Macht stützen und durch geduldiges Ausharren selbst im Leiden erst die Verheißungen erleben. Jetzt die Verheißungen erleben. Leiden ist dir vorausgesagt. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Leiden gehört dazu. Jesus sagt, wenn ihr mir folgen werdet, werden sie euch verfolgen. Das ist Leiden. Krankheit ist dir nicht vorausgesagt. Krankheit ist besiegt. Wenn du sagst, ich bin krank, dann sprichst du über dir eine Unwahrheit aus. Wenn du sagst, ich habe komische Symptome und ich will die loswerden, Jesus, du bist dafür gestorben und ich stehe jetzt auf gegen diese Symptome, dann kommst du in die Realität der Bibel. Warum Gott nicht immer alles gleich wegnimmt, weiß ich nicht. Aber er hat nicht gesagt, dass du deswegen nicht aufhören sollst, das zu proklamieren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Manchmal hat Gott Zeitpunkte. Ich habe vor, war das denn Ende Januar, ich habe seit Jahren Probleme gehabt mit Säure, zu viel Säure in meinem Magen und die kam dann immer hoch, weil da der Verschluss nicht richtig passte. Und ich habe jahrelang Gott in den Ohren gelegen und gesagt, also das geht so nicht, ich will das nicht, das ist blöd. Und während wir gedient haben für andere, kam jemand auf mich zu und sagte, du übrigens, das hat Gott gerade geheilt. Es wurde kurz warm mit mir, sagte ich, interessant. Seitdem habe ich das nicht mehr. Aber das Problem dabei, nicht das Problem, das Verrückte dabei oder das Komische dabei ist, es geht eigentlich nicht. Weil ich habe einen Zwerchfellbruch, das ist die Ursache dafür. Den hat er nicht geheilt. Er hat nur den Reflux geheilt. Warum Gott das so macht, weiß ich nicht. Aber ich proklamiere jeden Tag, wir proklamieren jeden Tag über uns, im Namen von Jesus Christus, wir sind in deiner Heilung drin, wir sind gesetzt dir zur Ehre und wir unterwerfen uns dir, ewiger Gott, damit du durch uns das tun kannst, was du tun willst heute. Immer wieder neu. Okay. Ich gehe mir jetzt mal eine Runde schneller. Macht der vorwärts oder macht der rückwärts? Der geht in die verkehrte Richtung. Warum macht er das? Ah, okay, gut. Die brauchen wir noch. Die Wahrheiten dessen, darum geht es mir, dass du die Dinge verstehst. Oder akzeptierst. Vielleicht nicht verstehst, aber akzeptierst. Dein Gehirn sagt vielleicht, deine Erfahrung sagt vielleicht, nee, kann nicht sein. Die Wahrheit der Bibel sagt, genau das ist die Wahrheit. Und danach bist du. Ich kann das da hinten nicht lesen, wir müssen es hier haben. Danach bist du eine neue Schöpfung. Du bist die Gerechtigkeit in Christus. Du bist kein Sünder mehr. Du bist gerecht in Christus. Du warst Sünder. Und Gott hat dich rausgeholt durch das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat. Und du hast bekannt, hier sind meine Sünden, bitte vergib mir. Und du bist gewechselt in einem Moment in das schönste Wesen im gesamten Universum. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist Licht. Du bist Salz in dieser Welt. Du bist gesetzt, die gleichen und größere Werke zu tun als Christus Jesus. Er selber sagt das. Er war begrenzt damals durch seine Möglichkeit zu reisen, Menschen zu erreichen. Aber er hat gesagt, du in mir, durch mich wirst das tun. Du bist ein Gefäß, ihm Christus zur Ehre. Du bist ausgestattet mit allen Reichtümern des Himmels. Du bist ein Himmelsbürger schon jetzt. Auch wenn unsere Körper so ein bisschen immer wieder Herausforderungen haben. Aber du bist es schon. Du bist gesetzt, das Königreich Gottes auf Erden mit vielen Gotteskindern gemeinsam zu bauen. Du bist ja nicht alleine, deswegen gibt es Gemeinde, deswegen gibt es hier das Zusammenkommen. Und du bist gemäß dem Missionsbefehl von Jesus selbst kühn zu handeln ausgestattet. Und ich möchte gern euch einladen zu einem Gebet. Wer möchte? Und es wird zwei Gebete geben. Das erste ist das Gebet für Leute, die Jesus schon kennen, die ihn angenommen haben, die sagen, ich will mehr. Und euch fordere ich tatsächlich auf, aufzustehen. Und ich stelle mich immer dazu, weil ich bin an der gleichen Position. Solange ihr könnt. Wenn du nicht kannst, bleib ruhig sitzen, alles gut. Und ich bitte euch, die Worte nachzusprechen. Ihr dürft sie gerne verfeinern. Und wir kommen vor den Thron Gottes und ich drehe mich dafür bewusst um. Da ist das Kreuz. Und ich spreche euch kurze Sätze vor und ihr dürft sie nachsprechen. Es ist euer freier Wille. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich deinem Sohn Jesus gegeben hast. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles für mich bewirkt hast. Und ich empfange heute alles neu. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Dinge zurückgehalten habe. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und Herr Heiliger Geist, komm neu in mich, damit ich dein Wort verkündigen kann, so leben kann, wie du willst, damit Christus in und durch mich groß wird. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt erwartet, dass Gott durch euch wirkt. Traut euch mit der Kühnheit eines Josuas. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der Jesus nicht kann. Ich sehe, dass hier alles steht. Dann können wir uns den zweiten Teil des Gebetes sparen. Ich darf euch segnen im Namen von Jesus Christus von Nazareth, der alles für dich getan hat, der dich einzigartig geschaffen hat, der dich gewollt hat vor Grundlegung der Welt und dich zu sich gezogen hat, allein aus Güte und Gnade. Ich segne dich mit der Fülle von Heilung, für deinen Körper und für deine Seele, weil dein Geist ist komplett neu und heil. Und ich segne dich mit der Weisheit und Erkenntnis Gottes aus der Höhe, dass dann, wenn du morgens aufstehst und den ersten Atemzug bewusst einnimmst, sagst, danke, dass ich atmen kann, was ich lebe, weil du lebst, führ mich durch diesen Tag, dein Wille geschehe. Sei gesegnet, mit Leben die Fülle. In Jesu Namen. Amen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr Jesus einen Applaus geben, nicht mehr. Amen.